ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche Hamburg heute. Mein Name ist Tanja Richter und habt ihr auf eurer To-Do-Liste auch noch so Sachen stehen wie dringend das neue Auto anmelden oder den Kita-Gutschein beantragen oder so behördlichen Kram? Ich habe da eine gute Nachricht für euch. Ihr braucht für solche Sachen nämlich keinen Termin mehr beim Amt, könnt ihr alles online erledigen. Was ihr dafür braucht, erfahrt ihr gleich. Vorher sprechen wir aber noch über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Es geht da um einen Mitarbeiter der Hamburger Staatsanwaltschaft.
Es ging so weit, dass eine Frau zum Beispiel immer eine sehr weite Strickjacke mit im Büro hatte. Die hat sie dann ihre Notfalljacke genannt. Und immer wenn sie das Gefühl hatte, oh, ich möchte diese Blicke nicht auf meinem Körper haben, hat sie sich in diese dicke, weite Jacke gehüllt.
Das hat mir unsere Gerichtsreporterin heute berichtet. Der Mann ist verurteilt worden. Welche Strafe er bekommen hat und weitere Themen besprechen wir in dieser Hamburg-Heute-Folge vom 14. Oktober. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
So eine Berührung vom Kollegen oder einer Kollegin, ja, wann ist diese freundlich kollegial und wann ist sie übergriffig? Über genau diese Grenzen wurde ja gerade noch bei dem MeToo-Skandal um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sehr viel diskutiert. Heute ist ein Mitarbeiter der Hamburger Staatsanwaltschaft wegen sexueller Belästigung von Frauen am Arbeitsplatz verurteilt worden. Er muss 140 Tagessätze zahlen. Das sind in seinem Fall insgesamt dann 8.400 Euro. Und bei der Urteilsverkündung heute, da war unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner. Elke, was hat der Mann denn eigentlich genau gemacht?
Na, es ging um drei Kolleginnen, denen ist er einfach immer wieder viel zu nahe gekommen. Alles waren dann so Berührungen, zum Beispiel, wenn er hinter ihnen stand, um ihnen was zu erklären, er war ihr Ausbilder, hat er immer so über ihren Rücken gestreichelt, immer so auf Höhe des BH-Verschlusses zum Beispiel. Oder einmal saß er neben einer Kollegin, wollte irgendwie Papier in einen Papierkorb schmeißen, nun ausgerechnet in dem Moment, wo er sich dann über sie rüberbeugen musste, sodass er ihren Oberschenkel berührt hat. Solche Sachen waren das irgendwie ganz viel. Dann hat er die drei Frauen zum Beispiel auch immer mit Süße angesprochen, einfach so, also ein sehr anzügliches Wort. Und sie haben auch geschildert, diese drei Frauen als Zeugin im Prozess, dass sie auch ständig seinen, ich hätte es fast gesagt, lüsternen Blicken ausgesetzt war. Es ging so weit, dass eine Frau zum Beispiel immer eine sehr weite Strickjacke mit im Büro hatte. Die hat sie dann ihre Notfalljacke genannt. Und immer wenn sie das Gefühl hatte, oh, ich möchte diese Blicke nicht auf meinem Körper haben, hat sie sich in diese dicke, weite Jacke gehüllt.
Und dann haben sich die Frauen beschwert oder wie ging das weiter?
Ja, es war dann so, dass sie erstmal sich nicht offenbart hatten. Man muss dazu wissen, er war der Ausbilder, auch für die Benotung zuständig. Das heißt, sie waren auch in einem Abhängigkeitsverhältnis von ihm. Deswegen haben sie alle für sich immer gedacht, naja, komm, ein paar Wochen bin ich hier, Schwamm drüber, wird schon, dann bin ich wieder weg, dann ist das vergessen. Und dann gab es aber so eine zufällige Begegnung in einer Teeküche von zwei Kolleginnen. Und die eine war schon länger in der Abteilung und fragte die Jüngere dann so, na, wie gefällt's dir hier bei uns? Und die druckste so ein bisschen rum und sagte, eigentlich ganz gut, aber oh, der Ausbilder, der fasst mich ständig an, das platzte so aus ihr raus. Und daraufhin sagte die andere, oh, mich auch. Und daraufhin haben die beiden sich zusammengeschlossen, noch mit einer dritten Kollegin und sind dann zu ihrer Vorgesetzten gegangen, haben das Ganze offenbart.
Und was sagt der Mann dazu?
Der ist sich da überhaupt keines Unrechts bewusst. Also er hat das so dargestellt, diese ganzen Situationen, die da geschildert wurden im Gericht, an die konnte er sich auch immer erinnern, sagte aber, naja, das wäre doch alles gar nicht so gemein gewesen und es hätte ja nun jeder und jede ein unterschiedliches Verhältnis von Nähe und alle würden das anders definieren und das wäre alles überhaupt nicht sexuell gemeint gewesen, sondern von ihm einfach so ein normaler, freundlicher Umgang mit dem Ganzen. Es war dann so, finde ich, so nach dem Urteil ist er mit so einem, ja, eigentlich so Grinsen aus dem Saal gekommen, dass ich dachte, man hätte jetzt wirklich denken können, er ist freigesprochen worden. Also er war wirklich bis zum Schluss total uneinsichtig und hat so gewirkt, als wenn er überhaupt nicht weiß, warum er da jetzt verurteilt wurde.
Wie hat das Gericht denn das Urteil begründet?
Na, es ist so, dass es seit ein paar Jahren ein neues Gesetz gibt und das stellt explizit sexuelle Belästigung unter Strafe und damit ist auch wirklich explizit gemeint, auch so eine sexuelle Belästigung, die erstmal auf den ersten Blick jetzt gar nicht so wahnsinnig übergriffig wirkt. Also damit ist es nicht nur gemeint, jemand greift jemanden in, weiß nicht, den Intimbereich oder so, sondern tatsächlich auch so alltägliche Sachen. Und es ist halt dann immer die Frage, wie das Gesamtbild ist. Ne? Also ob es wirklich, so wie er das dargestellt hat, immer so eine zufällige Berührung ist oder ob das Gesamtbild so ist, dass man davon ausgeht, das war sexuell konnotiert und hat das Gericht ja keinen Zweifel daran gehabt, dass es so war. Mhm. hat gesagt, es waren ursprünglich 19 Fälle angeklagt. Wegen 4 Fällen wurde er freigesprochen, für 15 wurde er verurteilt. Und da war für das Gericht total klar, dass es eine sexuelle Belästigung war. Und die Richterin hat dann zu ihm sowas gesagt, sinngemäß, na, die Gesetze haben sich geändert, aber ihr Bewusstsein nicht. So, also nach dem Motto, sie sind ja, ne, nicht mit der Zeit gegangen. Und die Richterin hat auch nochmal dieses Abhängigkeitsverhältnis angesprochen und hat gesagt, naja, das war natürlich, er hat ausgenutzt, dass die Frauen, die Auszubildenden waren, eher der Chef sozusagen und sich deswegen nicht getraut haben, das gleich so zu offenbaren.
Wird der Mann denn weiter als Ausbilder arbeiten?
Nee, er ist seit einem Jahr jetzt erstmal vom Dienst freigestellt, seit diese Vorwürfe bekannt geworden sind. Wie das jetzt da weitergeht, das weiß ich jetzt noch nicht, aber es ist bei so einer Strafe, er ist jetzt offiziell mit der Strafe, wenn das rechtskräftig wird, vorbestraft. Da ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass da auch noch disziplinarrechtlich irgendwas nachfolgen wird.
Dankeschön, Ecke.
Sehr gerne.
Heute gab es die nächste Hiobsbotschaft für den Hamburger Flughafen. Nicht nur Ryanair und Eurowings, sondern auch Condor streicht sein Angebot in Fuhlsbüttel zusammen. Um 13% im nächsten Jahr. Verbindungen nach Samos in Griechenland und Malaga in Spanien werden komplett gestrichen. Flüge nach Kos deutlich reduziert. Und die angekündigten neuen Verbindungen, die soll es gar nicht erst geben. Grund ist auch bei Condor die höhere Flughafengebühr. Darüber haben wir ja letzte Woche ausführlich in diesem Podcast gesprochen. Hört da auch gern nochmal in die Folgen rein. Also wenn man gerade umgezogen ist und dann sich ummelden muss beim Amt zum Beispiel oder seinen Kita-Gutschein beantragen muss, man muss ja immer wieder zum Amt rennen und ich weiß nicht, wie es euch geht damit, aber das frisst ja immer Zeit und irgendwie passt es ja nie so richtig in den Alltag. Was ich aber mega praktisch finde, hier bei uns in Hamburg, da kann man viele solcher Sachen jetzt online erledigen. Dafür braucht man allerdings eine Online-Ausweisfunktion und die haben noch recht wenige bei uns in der Stadt. Deshalb gibt's jetzt in der Europapassage extra einen Pop-Up-Store, in dem man eben genau das erledigen kann. Frau Gereinig, du warst ja heute in diesem Pop-Up-Store. Was passiert da genau?
Ja, da stehen die sogenannten Digitallotsen der Stadt jetzt sehr zentral in der Stadt noch bis Freitag immer von 10 bis 19 Uhr. Und da kann man ganz einfach ohne Termin hingehen und sich diese ganzen Digitalfunktionen nochmal erklären lassen und eben auch den Ausweis freischalten lassen. Das erzählt uns auch Alexander von Vogel nochmal, was die Digitallotsen genau machen, unser Digitalisierungsstaatsrat.
Die stehen in Kundenzentren bei uns vor Ort und den Standorten des Hamburg Service und beraten vor Ort und erklären, und zwar ganz praktisch, wie richte ich mir meine digitale Ausweisfunktion ein, wie funktioniert das alles, beraten auch nochmal zu Fragen des Datenschutzes.
Ja, und man kann das theoretisch auch in den Kundenzentren machen, aber dafür braucht man dann halt wieder einen Termin.
Warum haben denn eigentlich so viele wohl noch keine Online-Ausweisfunktion freigeschaltet?
Ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber du hast tatsächlich irgendwann mal einen Code für diese Freischaltung zugeschickt bekommen.
Ach so.
Von staatlicher Seite. Das erinnern die wenigsten und die wenigsten haben diese Codes auch noch, braucht man aber gar nicht. Also ist gar nicht schlimm. Man kann damit einfach hingehen und es wird eben immer mehr digital jetzt möglich. Und dann ist es einfach praktisch, sich digital ausweisen zu können, weil sowas wie ummelden oder auch mein Auto ummelden oder ein Führungszeugnis beantragen, das kann ich natürlich nur, wenn ich mich auch ausweisen kann.
Ja, was kann ich denn da alles genau machen online?
Was ich eben schon genannt habe, ein Führungszeugnis bestellen oder auch meine digitale Patientenakte einsehen. Auch dafür muss ich mich ausweisen können. Das ist ja auch immer wichtiger. Kita-Gutscheine, Umzug, Kfz-Zulassung, all das geht inzwischen. Und es wird im Grunde wöchentlich mehr. Also auch von Bundesseite geht ja immer mehr digital. Und Grundvoraussetzung für all diese Online-Dienste ist eben, dass man sich ausweisen kann. Und da macht es schon Sinn. Das erzählt auch Digitallotsin Antonia Greziak.
Das ist auch für unsere Kollegen eine Entlastung. Wenn einfach möglichst viele Leute solche kleinen Termine auch einfach zu Hause machen. Oder wenn man einfach keine Zeit hat, dafür jetzt nochmal ein Kundenzentrum zu laufen, gut, dann buchen sie sich ihr Führungszeugnis nachts um 3. Das geht auch, wie auch immer es ihnen dann passt, vom Sofa aus halt.
Ja, und wie diese Digitallotsin gesagt hat, das ist eben Win-Win, auch für die Behörden, weil je mehr digitalisiert erledigt wird, umso weniger Zeit kostet es natürlich die auch vor Ort. Ganz wichtig, aber es wird nicht abgeschafft, dass es diese Ansprechpersonen noch gibt. Also wer wirklich einen Ansprechpartner braucht, der wird auch immerhin weiterhin noch sich Termine in Kundenzentren buchen können.
Was geht denn eigentlich nicht online? Also wo sind da die Grenzen?
Also Ausweise beantragen oder also Personalausweise oder Pässe, Das wird wahrscheinlich gar nie wirklich möglich sein, weil um ein Ausweisdokument zu bekommen, muss man eben einmal vorstellig werden und auch persönlich eine Unterschrift leisten. Also da sind dann wirklich die Grenzen der Digitalisierung. Da muss quasi jemand sehen, dass derjenige das auch wirklich ist, der diesen Ausweis bekommt. Das geht dann eben nicht digital.
Da müssen wir weiter zum Amt. Dankeschön, Frauke. Es passiert leider immer wieder. Leuten wird die Wohnung gekündigt, sie finden keine neue und ihnen droht die Obdachlosigkeit. In genau solchen Fällen helfen in Hamburg die Fachstellen für Wohnungsnotfälle in den Bezirken. Die haben aber immer mehr Probleme, Betroffene unterzubringen, denn na klar, es fehlen Wohnungen hier bei uns in Hamburg. Mehr als 800 Menschen konnten die Behörden in diesem Jahr vermitteln, auf der Warteliste stehen aber noch 1400 Betroffene. Und Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, die erleben in Hamburg immer häufiger Gewalt. Das geht aus einem neuen Lagebild des Bundeskriminalamtes hervor. Bei der Polizei wurden 12% mehr Straftaten registriert voriges Jahr. Knapp 1800 waren es demnach. Die meisten der angezeigten Taten, also 85%, machen Widerstandshandlungen oder tätliche Angriffe aus. Auch die Zahl der Angriffe auf Feuerwehr und Rettungskräfte ist in Hamburg gestiegen auf rund 90 Fälle. Einmal um die ganze Welt segeln, ganz alleine, ohne Zwischenstopp. Na, das ist die Vendée Globe, die wohl härteste Segelregatta der Welt. Die geht in knapp einem Monat los und als einziger Deutscher dabei ist der Hamburger Boris Herrmann. Und er gehört sogar zu den Favoriten.
Es ist alles drin. Was uns auf dem Papier auszeichnet, ist natürlich ein neues Schiff über 4 Jahre. Neues Schiff, mit dem wir schon durch den Southern Ocean und um die Welt gesegelt sind. Und insofern sind wir auf dem Papier rein sachlich gesehen, würde ich sagen, das am besten vorbereitetste Team. Und da können wir erstmal stolz drauf sein.
Rund 30 Mitarbeiter hat Herrmann. Alle sind an Land dabei. Auf See muss er aber ganz alleine klarkommen mit der Technik, mit dem Wind, den Wellen, ja, und auch mit der Einsamkeit.
Tja, also die Einsamkeit ist die große herausragende Besonderheit an diesem Rennen, denn es gibt, glaube ich, ganz wenige Gelegenheiten, wo man wirklich 3 Monate oder 70 bis 85 Tage physisch alleine ist, außer vielleicht im Gefängnis. Und insofern gibt es auch wenig Leute, die einen dazu beraten können. Und was mir hilft, ist, mich mit den anderen Seglern auszutauschen und den Seglerinnen auch und natürlich meine eigene Erfahrung und dann verschiedene Anregungen beizumischen. Also es gibt jetzt nicht so ein großes Rezept, was ich da irgendwie tun kann.
Ja, hartes Segelrennen und auch ein Riesenabenteuer. Am 10. November geht's los. Start und Ziel sind an der französischen Atlantikküste. Und damit beende ich diese Hamburg-Heute-Folge. Wenn ihr Tipps und Anregungen habt, ihr wisst, gerne per Mail. Die E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Und dann mache ich jetzt Feierabend und gehe zu meinem Yoga-Kurs. Und wir hören uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Würde mich freuen. Bis dann.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.